Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, mein Name ist Michael Bröker und heute ist Mittwoch, der 8. September. Am Ende einer Amtszeit, erst recht, wenn sie 16 Jahre lang dauert, geht es selbst bei einer angeblich so bescheidenen und unprätentiösen Frau wie Angela Merkel nur um eine Frage. Und wie war ich? Und da die Kanzlerin die Deutung dieser Jahre natürlich nicht alleine den medialen Beobachtern oder Ihnen, den Bürgerinnen und Bürgern, überlassen will, hat sie selbst schon mal klargemacht, was wir über ihre Zeit denken sollen.
Wir haben den Rechtsstaat gestärkt durch einen einzigartigen Aufbau von mehr Personal und mehr Möglichkeiten. Und wir haben den Kampf gegen den Extremismus, insbesondere den Rechtsextremismus, durchgeführt. Als ich Bundeskanzlerin wurde im Jahr 2005, da hatten wir 10% der Erzeugung von Energie für den Strom aus erneuerbaren Energien. Heute liegen wir deutlich über 40%. Und bei dem großen Thema Digitalisierung haben wir entscheidende Fortschritte erzielt. Wir haben eine Verfügbarkeit von LTE-Anschlüssen im Mobilfunk von über 99%.
Es ist eben alles eine Frage der Perspektive. Man könnte die Ära Merkel natürlich auch ganz anders betrachten. Und bei der Digitalisierung zum Beispiel eklatante Versäumnisse, bei der Bildungsrepublik handfestes Versagen und bei den Sozialsystemen und staatlichen Strukturen einen dramatischen Reformstau feststellen. Aber lassen wir das. Das besprechen wir an anderer Stelle. Denn ihre möglichen Nachfolger im Amt jedenfalls, den von ihr in der Corona-Politik gelegentlich abschätzig behandelten Unionskanzlerkandidaten Armin Laschet, und darüber müssen wir jetzt mal reden, gab sie ein unerwartetes Geschenk mit in den Endspurt dieses Wahlkampfs. Eine Wahlempfehlung.
Es ist auch eine besondere Wahl, weil es in schwierigsten Zeiten eine Richtungsentscheidung für unser Land ist. Und es ist nicht egal, wer dieses Land regiert. Die Bürgerinnen und Bürger haben in wenigen Tagen die Wahl. Entweder eine Regierung, die mit SPD und Grünen die Unterstützung der Linkspartei in Kauf nimmt, zumindest sie nicht ausschließt.
Angela Merkel, und das ist hier das Neue, bekannte sich öffentlich zur CDU. Und nicht etwa wie neulich in der Bundespressekonferenz.
Habe ich mir jetzt noch keine Gedanken gemacht, aber ich werde schon Verbindung zu der Partei haben, die mir nahe, deren Mitglied ich bin. Die nicht mir nur nahe steht, die steht mir auch. Also, sie steht mir nahe und ich bin ihr Mitglied.
Aus purer Nächstenliebe darf man die Einlassungen der Christdemokraten natürlich nicht verstehen. Dass das Ende der Ära Merkel mit einer historischen Niederlage für die CDU einhergehen könnte, das wäre selbst für Angela Merkel, die ihre Partei stets nur als Vehikel und nicht als Herzensangelegenheit betrachtet hat, peinlich. Das will sie verhindern. So kam der Wahlkampf gestern im Bundestag an und natürlich trommelten auch die Kanzlerkandidaten ordentlich. Armin Laschet etwa, dieses Mal besonders kämpferisch und beim Klimaschutz mit einer spannenden globalen Perspektive.
Nur wenn wir hier zu mehr Gemeinsamkeiten kommen, werden wir diese Menschheitsaufgabe lösen. Und deshalb rate ich uns, etwas weg von diesem Klein-Klein hin zu dieser großen Aufgabe, die jetzt in den nächsten 10 Jahren vor uns liegt.
Olaf Scholz natürlich wieder einmal in seiner Lieblingsrolle als Staatsmann. Souverän, und er punktet mit der Eigenschaft, die eben nur Frontrunner haben können: Gelassenheit.
Wir müssen dafür sorgen, dass die Zukunft uns gelingt, dass die 20er Jahre ein Aufbruch werden.
Die Dritte im Bunde, Annalena Baerbock, ging ans Rednerpult, um klarzumachen, dass politische Veränderung doch nur möglich ist, wenn jene nicht mehr in Regierungsverantwortung sind, die von 16 Jahren 12 Jahre zusammen regiert haben. Es ist ihr stärkstes Argument. Und dass Klimaschutz auch Prävention bedeutet, war ebenfalls ein guter Akzent. Nur das mit der sozialen Marktwirtschaft, die dem Menschen ja dient, das hat sie irgendwie noch nicht ganz verstanden.
Und die Klimakrise, die regelt kein Markt, weil dem Markt sind Menschen herzlich egal.
Fazit. Vor dem Triell am Sonntag in ARD und ZDF und 3 Wochen vor der Bundestagswahl hat Armin Laschet in einen höheren Gang geschaltet. Olaf Scholz hat das Tempomat an und Annalena Baerbock fährt mit ihrem Elektroauto deutlich hinterher. Der Sieger aber in diesem Rennen, der steht noch nicht fest.
Musik.
unsere weiteren Themen heute Morgen. Schauspiellegende Mario Adorf ist im Gespräch mit unserem Kollegen Marc Saha. Es geht um große Filme und große Politik.
In Deutschland wurde ja dann sehr genau darüber gesprochen, über die Querdenker zum Beispiel, die ich dann die Querstenker genannt habe, nicht? Allerdings nicht öffentlich. Das ist also jetzt eine Neuheit, weil ich glaube, Querdenken ist eine geistige Leistung, die wenigen gegeben ist. Man soll vordenken und nicht querdenken.
Außerdem, wir lernen, wie der deutsche Handel mit einer kreativen Impfkampagne den nächsten Lockdown verhindern will. Unsere Börsenreporterinnen Sophie Schimanski in New York und Annette Weißbach in Frankfurt am Main sprechen über die Zockeraktie GameStop und den Börsengang von Bubble. Wir blicken auf eine erstaunliche Umfrage aus Bayern und sagen Happy Birthday, Perry Rodan. Heute, vor 91 Jahren, wurde in Zürich ein Mann geboren, der zum Großmeister des deutschen Fernsehens und des Kinos wurde. Sein Gesicht, seine Gestik, ja, seine Stimme sind Kult geworden.
Ich möchte mich bei Ihnen bedanken, bei Ihnen beiden. Darf ich Sie einladen zu einem kleinen Imbiss? Würde mich freuen. Morgen Abend.
Das Haus wird seit gestern Abend observiert. Wenn er nicht hier ist, weit kann er nicht sein. Aber wir kriegen den bald.
Familie. Immer Familie. Scheiß Familie. Ganze Leben, immer eine Familie.
Mario Adorf brillierte als Bösewicht in Karl-May-Western und in der Verfilmung der Blechtrommel. In Der große Bellheim, wer erinnert sich nicht, begeisterte er Millionen. Mein Kollege Marc Saha hat Mario Adorf nun in Berlin getroffen, im Rahmen der Cinema for Peace Gala. Dort bekam er den Ehrenpreis für sein Lebenswerk. Mario Adorf ist nicht nur Schauspieler, sondern vor allem auch ein Staatsbürger mit Herz und Haltung. Einer, dem man auch dann zuhören sollte, wenn es nicht um Film und Fernsehen geht. Ich empfehle Ihnen deshalb dieses Gespräch mit Mario Adorf als Sonderpodcast für Pioneers Only, natürlich. Jetzt auf thepioneer.de oder in der neuen Pioneer-App. Einfach im Apple Store bestellen, anmelden, zuhören. Einen Auszug aus diesem Gespräch, den können Sie jetzt aber natürlich auch schon hier hören.
Schönen guten Morgen, Mario Adorf.
Guten Morgen, guten Morgen.
Wir haben jetzt gerade eine Zeit mit fast anderthalb Jahren Pandemie. Sie, jetzt im Alter von 90, bald 91, haben einen Weltkrieg und seine Auswirkungen erlebt und seitdem viele andere Ereignisse, die inzwischen in die Geschichtsbücher auch gegangen sind. Kann sie so etwas wie eine Viruspandemie noch wirklich aus der Ruhe bringen?
Ja, nach meiner Meinung war es zu viel Ruhe, ja. Zu viel Ruhe und zu wenig Gelegenheit, aus dieser Ruhe ausbrechen zu können. Also es war schon eine sehr merkwürdige Zeit für mich, muss ich sagen, mit sehr wenig Ereignissen, die mein Leben beeinflussten und wo man einfach merkte, dass man, wie leicht einem die Initiative abhanden kommt, etwas zu tun, weil man normalerweise es kommen die Forderungen von außen, die Ansprüche von außen, die Fragen von außen und vieles kam dann gar nicht mehr. Und aus sich selber jetzt sozusagen also einen Salto zu springen, nicht wahr, das ist sehr schwer.
Wie hat sich denn in dieser Phase Ihr Leben verändert?
Naja, verändert, dass es eben doch einfach sehr wenig los war, nicht wahr? Ich habe ja kaum arbeiten können. Ich war ja auch einige Male im Lockdown in Paris eingesperrt, konnte da so gar nicht raus, war also lange auch nicht in meiner Wohnung in Deutschland gewesen. Und das also war schon ein Einschnitt, muss ich sagen, ein ziemlich böser Einschnitt, ja.
Es gab Kollegen von Ihnen, die haben Ende April in einer großen Kampagne unter dem Motto »Alles dicht machen«, also viele Schauspieler, angefangen von Volker Bruch, dem Babylon Berlin Hauptdarsteller.
Mein Name ist Volker Bruch. Ich bin Schauspieler und ich habe Angst.
Im Prinzip gesagt, die Corona-Politik in Deutschland, diese ganzen Lockdowns, das funktioniert nicht. Die Berichterstattung dazu, zu stromlinienförmig.
Ich habe diese Sache natürlich verfolgt und ich kenne ja einige von diesen Kollegen, die da also sich engagiert haben. Man konnte auch ich habe das aus dem Ausland beobachtet und es war vielleicht eben nicht eine ganz glückliche Initiative, aber sicher gut gemeint. Aber Sie wissen, gut gemeint muss nicht gut sein.
Sind Sie gefragt worden, ob Sie sich daran beteiligen?
Nein, ich bin nicht gefragt worden, nein. Und ich, wie gesagt, ich weiß nicht, wie ich da reagiert hätte. Nun ist es so, dass ich im Allgemeinen sehr, muss ich sagen, sehr skeptisch bin bei organisierten Protesten und so weiter. Das ist nicht mein Ding. Da bin ich immer sehr vorsichtig gewesen.
Ein Satz, der auch im Zuge dieser Kampagne oder dieser Aktion immer wieder mal zu hören war, ist dieser Satz, man darf ja nicht mehr alles sagen. Eingeschränkte Meinungsfreiheit, fast schon so ein Mainstream als das Einzige, was gilt. Wie nehmen Sie das wahr?
Ja, das habe ich in dem Sinne auch nicht so wahrgenommen. Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich irgendwas nicht sagen darf oder so weiter. Nicht wahr? Also das hatte ich nie. Ich war also in diesem Sinne wohl nicht betroffen auch, nicht wahr? Also muss ich ehrlich sagen, ich habe das also deswegen auch nicht so nachvollziehen können.
Also es gab ja neben den Demonstrationen unter anderem von Querdenkern oder auch Hygienedemonstrationen viele, die auch eher vielleicht von den Rändern aus diese Corona-Politik kritisiert haben, auch im bürgerlichen Lager oder im progressiven Lager Kritik an den Regierenden und ihrer Corona-Politik, an dem Krisenmanagement. Auch gerade Sie mit Ihrer Erfahrung jetzt von einigen weiteren Krisen, die Sie in Ihrem Leben mitgemacht haben, wie gut oder schlecht war oder ist die Corona-Politik unserer Bundesregierung?
Naja, nun waren ja auch die, ich war ja meistens also in Frankreich und habe also da die Unterschiede festgestellt, wie also zum Beispiel die ganze Pandemie gesehen wird, wie ernst sie genommen wird, auch jedenfalls ganz anders wahrgenommen wird als in Deutschland. Manchmal fiel mir das, also war es ein bisschen zu viel, was in Deutschland so passierte und natürlich auch zu wenig, was dann in Frankreich manchmal passierte, nicht? Es war schon ganz interessant, diese Unterschiede zu merken, wie man so mit einer Pandemie umgeht, nicht wahr? Da sind die Franzosen doch leichtfertiger, nicht so empfindlich auch, nicht?
Obwohl es ja auch gerade da die härteren
Aber
Maßnahmen
die Proteste hat es da genauso gegeben. Ich habe sie nicht so genau verfolgen können oder so, wer diese Leute eigentlich waren. In Deutschland wurde ja dann sehr genau darüber gesprochen, über die Querdenker zum Beispiel, die ich dann die Querstenker genannt habe, nicht? Allerdings nicht öffentlich. Das ist also jetzt eine Neuheit, weil ich glaube, Querdenken ist eine geistige Leistung, die wenigen gegeben ist, wie zum Beispiel also Karl Valentin, nicht? Der ein berühmter Querdenker war. Ich habe ein kleines Bild von Udo Lindenberg bekommen und da kommt drin vor, wir sind Vordenker. Man soll vordenken und nicht querdenken. Querdenken bringt nichts, nach meiner Meinung.
Wenn wir jetzt weiterdenken, wir haben in wenigen Wochen ja eine Bundestagswahl. Ja. Das erste Mal, dass wir nach jetzt vielen Jahren Angela Merkel auch jemand Neues ins Bundeskanzleramt einziehen sehen werden. Dieses Trio, die da hin möchten, Annalena Baerbock, Armin Laschet, Olaf Scholz, wie nehmen Sie diese drei wahr?
Ja, also da bin ich schon, muss ich sagen, sehr gespalten. Ich kenne zwei von ihnen, also Laschet und auch Scholz, nur also flüchtig und nicht so gut. Laschet mehr als diesen reichen Ländern, diesen Aachener, der mir in seinem Humor und so weiter ja sehr bekannt und sehr nahe steht, auch als Eifler, der ich bin. Wie weit das natürlich zum Beispiel, also für eine internationale, also für eine total nationale Laufbahn richtig und gut ist, das kann ich nicht beurteilen, will ich auch nicht beurteilen. Ich denke da noch an einen anderen Provinzministerpräsidenten, das war Kurt Beck, der ja dieses Berliner Abenteuer dann doch sehr teuer bezahlen musste.
Das hat Thomas de Maizière in einem Interview bei uns auch jetzt gerade erst gesagt.
So ein respektabler Mann wie Kurt Beck, der ein erfolgreicher Ministerpräsident war in Rheinland-Pfalz, der ist hier kaputtgespielt worden und andere auch. Und das ist hier schon ein echtes Haifischbecken.
Berlin war eben nichts für ihn, nicht? Das war nicht richtig. Und deswegen ist es immer schwer zu sagen, wer kann der das jetzt also auch für Deutschland? Ich, wie gesagt, ich habe da keine genaue Meinung dazu. Aber ich habe ja doch ein bisschen Zweifel oder ein bisschen Bedenken habe ich schon.
Wenn Sie jetzt mal auf diesen 26. September, den Wahltag, blicken, soll ja auch übrigens eine Flut von Briefwählern geben in diesem Jahr. Ich weiß nicht, ob Sie auch Brief wählen werden oder direkt ins Wahllokal gehen.
Normalerweise versuche ich das also in meiner Heimat, also das heißt meine Heimatstadt München zu machen. Werde das auch wieder versuchen.
Wissen Sie denn schon in diesem Jahr, wenn Sie so abwägen, wer Ihre Stimme, beziehungsweise sind ja erst und Zweitstimme, Ihre Stimmen bekommt?
Das werde ich Ihnen jetzt nicht sagen.
Aber mir würde ja schon reichen, wenn Sie sagen, Sie sind schon entschieden oder sind auch noch in der Abwägungsphase.
Naja, also meine, zumindest zu sagen, dass meine grundsätzliche und jahrelange Einstellung eher als Schauspieler, als Künstler, wie man das so sagt, doch in die eher nicht konservative Richtung geht, nicht? Das darf man schon sagen, das war auch immer meine Einstellung. Wie weit ich die jetzt zum Beispiel also ändern würde oder nicht, weiß ich nicht. Ich bin da wirklich im Augenblick vielleicht zum ersten Mal im Zweifel.
Wenn wir mal zu Ihren Rollen gucken, also die wohl, ich sag jetzt mal, die bekannteste Rolle ist ein Lackfabrikant, den Sie gespielt haben, Heinrich Haffenloher, sein Name, in der 80er-Jahre Fernsehserie Kir Royal.
Richtig.
Bekannt geworden und bis heute präsent mit diesen Worten.
Ich scheiß dich sowas von zu mit meinem Geld, dass du keine ruhige Minute mehr hast.
Ich scheiß dich zu mit meinem Geld.
In schönster rheinischer Mundart. Passt so eine Figur eigentlich auch in unsere Zeit heute? Mit diesen Worten und dieser Attitüde?
Also wenn überhaupt, dann Haffenloher erinnert mich dann doch schon mehr an diese Nachkriegszeit, an diese sogenannten Macher, nicht für die ich immer eine Schwäche hatte. Auch wenn sie nicht astrein waren, nicht? Und das ist eigentlich auch eine Rasse, die dann sehr schnell ja ausgestorben ist, die ich also immer besonders doch gemocht habe in meinen Rollen, also ob das eben Blechtrommel oder ein großer Bellheim oder eben auch Kir Royal ist, nicht wahr? Das, oder Lola von Fassbinder zum Beispiel, auch einer dieser Macher, die ich selber ja noch kennengelernt habe, vor allen Dingen in der Nachkriegszeit.
Jetzt kommt er gleich. Das beste Weib, das die Stadt zu vergeben hat.
Haben Ihnen so viel versprochen?
Aber das geht mich wohl was an. Schließlich bezahle ich für dich.
Im Bett, aber nicht hier.
Im Bett und hier und überall und alles.
Das waren die Menschen, die damals Deutschland aufgebaut haben. Nicht? Und das hat mir immer eigentlich mich sehr beeindruckt. Ich war ja an diesem Aufbau beteiligt als Arbeiter, um ein Studium zu verdienen. In der BIMS-Industrie gearbeitet, das war die härteste Arbeit meines Lebens. Ich habe am Bau gearbeitet, also in verschiedenen Gebieten. Ich war also Zementmixer, zum Beispiel, ich habe also Beton gemischt, ich war Eisenflechter und Eisenbieger und sowas habe ich gemacht. Also ich habe am Bau eine sehr rückenschmerzende und eine sehr harte Arbeit gehabt, also es war eine wichtige Zeit für mich. Und
bei Ihnen steht ja jetzt der 91. Geburtstag an. Was wünschen Sie sich?
Also, ich bin das ja schon oft gefragt worden und ich komme da immer in Schwierigkeiten, weil was kann man schon für große Wünsche haben? Nicht? Ich sage dann, scherzhaft sage ich dann, was ich mir wünsche in meinem Alter ist, einen guten Schlaf und eine gute Verdauung. Das ist nicht von mir und das beschämt mich ein wenig, dass mir da nichts Besseres einfällt.
Mario Adorf, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit.
Ich danke auch.
Zusätzliche Osterruhe.
Und deshalb glaube ich, brauchen wir einen Brücken-Lockdown.
Deswegen ist wichtig, ab Mittwoch, richtiger Lockdown in Deutschland.
Also der beste Beschluss wäre so etwas wie ein Wellenbrecher-Lockdown.
Jetzt der Einstieg in diesen Teil-Shutdown.
Der große Schrecken des Corona-Lockdowns, er hat viele Namen. Die Wirtschaft im Allgemeinen und der Einzelhandel im Speziellen haben deshalb nur noch einen Wunsch. Den nächsten Lockdown, egal wie er heißt, doch bitte zu vermeiden. Darum starten jetzt große deutsche Handelsunternehmen eine Impfinitiative unter dem Slogan Leben statt Lockdown. Gesundheitsminister Jens Spahn und RKI-Präsident Lothar Wieler stellen das Projekt heute in Berlin in der Bundespressekonferenz vor. Mit an Bord ist der Chef des Textildiscounters Kick, Patrick Zahn. Sie hören ihn jetzt im Gespräch mit Gabor Steingart.
Einen schönen guten Morgen, Herr Zahn.
Schönen guten Morgen, Herr Steingart.
Die Wirtschaft will jetzt dem Staat beim Impfen unter die Arme greifen. Sie wollen die Impfunsicheren, aber vielleicht auch die Impfunwilligen überzeugen. Herr Zahn, wie wollen Sie das tun? Was können Sie, was der Staat bislang nicht konnte?
Wir bieten gemeinsam mit dem Gesundheitsministerium und den Gesundheitsämtern jeweils unsere Infrastruktur zur Verfügung, sodass sie sich vor Supermärkten, vor Kickmärkten impfen lassen können, nicht von uns, aber eben in Zusammenarbeit mit den Gesundheitsministerien die gesamte Infrastruktur, dass dort geimpft werden kann.
Was heißt Infrastruktur? Die Straße gehört ja dem Staat.
Ja, aber wir haben Parkplätze vor unseren Filialen, wo der Impfbus drauf stehen kann. Dazu noch bieten wir den Mitarbeitern unsere Toilette an, wir bieten unseren Strom an. Also so, dass für die Gesundheitsämter alles zur Verfügung steht, um bestmöglichst impfen zu können.
Das heißt, der Impfstoff soll etwas dichter an die Zielgruppe herangerückt werden und es soll einfacher gemacht werden, sich zu impfen. Aber was ist mit denen, die sich gut überlegt haben, dass sie das nicht tun wollen? Gut oder schlecht überlegt haben, aber jedenfalls die, die wirklich sozusagen Impfverweigerer sind. Wie gehen Sie da vor?
Ja, Impfverweigerer, das ist zumindest die Erfahrung, die wir bis jetzt gemacht haben, die erreicht man sehr, sehr schwierig. Aber wir stellen eben fest, es gibt viele, ich nenne das jetzt mal Impffaule oder die gar keinen Hausarzt haben oder Hemmungen hatten, in so ein Impfzentrum zu gehen. Dem bieten wir die Möglichkeit, sich schnell und unkompliziert impfen zu lassen. Vor Ort daneben bieten wir eine Aufklärungskampagne an. Wir bieten unsere Social-Media-Kampagne an. Wir stehen im engen Kontakt mit Ärzten, die als Beispiel unsere Mitarbeiter aufklären, um dort auch Impfunwillige aufzuklären über die Impfung selber, über Nebenwirkungen, die nicht vorhanden sind. Es ist doch noch eine tiefe Verunsicherung bei dem einen oder anderen Kollegen zu spüren.
Ist bei Ihnen eigentlich Impfpflicht in der Belegschaft?
Das dürfen wir nicht. Wir haben eine sehr, sehr hohe Impfbereitschaft bei uns. Wir bieten aber jedem, der unsicher ist, sich impfen zu lassen. Und wir stellen halt eben fest, dass es schon um die 15% sind, die wirklich verunsichert sind durch die Impfstoffeinführung. Dem bieten wir die Möglichkeit, sich mit Ärzten auseinanderzusetzen, Fragen zu stellen, um hier Zweifel auszuräumen, dass die Impfung Nebenwirkungen hat.
Der Handel ist ja in Sorge, so ist zu hören, vor einem weiteren Lockdown, wenn sich die Zahlen weiter verschlechtern und die Situation sich erneut wie im letzten Herbst gegen Weihnachten hinzuzieht. Ist das auch Ihre Befürchtung?
Herr Steinert, wir waren 5 Monate geschlossen am Stück. Natürlich haben wir die Befürchtung. Natürlich ist das auch eine Triebfeder. Daneben, aber wir sind alles Menschen aus Fleisch und Blut. Wir haben Kinder, ich habe 2 kleine Jungs. Unser Leben war so beeinträchtigt, dass ich mich auch ganz persönlich nach einem normalen Leben zurücksinne. Also es ist eine Mischung aus Verantwortung, die wir spüren und natürlich auch Sorge, dass uns wieder ein Lockdown trifft. Die Zahlen sind ja genauso wie letztes Jahr, wenn man das so sieht. Und da hieß es auch erst, es gibt keinen Lockdown und danach waren wir fast 5 Monate geschlossen.
Wie sieht's jetzt für Kick aus weltweit? Sind überall die Läden wieder offen?
Wir sind komplett geöffnet. Wir haben noch hier und da die eine oder Einschränkung. Als Beispiel in Hamburg müssen Kunden noch ihre Adresse abgeben, obwohl das noch nie abgefragt worden ist. Aber an sich sind wir überall geöffnet. Wir haben Beschaffungsthemen, die Corona-bedingt ist die Beschaffung extrem mühsam geworden. Die Umsätze waren gut, aber ich hatte ja schon mal in Ihrem Interview bei Ihnen gesagt, wir rennen 250 Millionen Euro Umsatz von Anfang des Jahres hinterher.
Das heißt, ein neuer Lockdown wäre für Sie und für viele, viele Einzelhändler womöglich nicht nur stressig, sondern auch tödlich.
Ja, absolut.
Wie viele Unternehmen machen jetzt mit bei dieser Aktion?
Wir sind über 30 Unternehmen. Wir sind Handelsunternehmen. Daneben haben sich noch 3 Verbände engagieren sich mit. Es haben sich einige Fußballvereine mit angeschlossen. Ich würde sagen, wir sind die größte private Initiative bezogen auf das Impfen und haben mit dem Bundesgesundheitsministerium auch einen starken Partner noch dazu oder einen starken Partner mit uns gewonnen, sodass wir relativ schlagkräftig sind.
Na, dann wünsche ich Ihnen und Ihren Mitstreitern bei dieser Initiative allen erdenklichen Erfolg.
Vielen Dank, Herr Steinert.
Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
Na, da schaut man heute ganz genau auf die GameStop-Aktie. Kleinanleger machten die Aktie weltberühmt. Heute stellt das Unternehmen etwas verspätet ihre Quartalszahlen vor. Meine Kollegin Sophie Schimanski in New York weiß mehr. Guten Morgen, Sophie.
Guten Morgen, Michael.
Nach dem Hype ist es ziemlich ruhig geworden um die Aktie. Was können wir jetzt von den Quartalszahlen erwarten?
Ja, der Videospielehändler wird voraussichtlich im 2. Quartal einen Verlust von 67 Cent pro Aktie melden. Das wäre aber eine Verbesserung gegenüber dem Verlust von $1.40 pro Aktie im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Das Unternehmen könnte im Jahresvergleich, so wird erwartet, ein Umsatzwachstum von etwa 20% gegenüber dem Vorjahr hinlegen auf rund 1,1 Milliarden US-Dollar.
GameStop stand kurz vor der Insolvenz, konnte dann aber mit der Hilfe der vielen Kleinanleger einen Teil ihrer Schulden tilgen. Ist GameStop jetzt eigentlich über dem Berg?
Ja, die Bilanz sieht besser aus. Du hast es angesprochen, nachdem sie einige hochverzinsliche Schulden abbezahlt haben. Aber das Unternehmen operiert weiterhin in einer rückläufigen Branche und hat nicht das Umsatz- oder Gewinnniveau erreicht, um eben die aktuelle Marktbewertung zu rechtfertigen. Anleger sollten angesichts der erhöhten Volatilität in den letzten Monaten auf jeden Fall Vorsicht walten lassen, kann man sagen. Vieles deutet darauf hin für Analysten, dass die Aktien auf lange Sicht wieder unter die 20-Dollar-Marke fallen werden. Und wenn das genug Anleger so sehen, dann sind sie weiterhin short oder gehen eben wieder ins Leerverkaufen. Und die Anleger, die short squeezen, das, was wir Anfang des Jahres gesehen haben, die ziehen im Zweifel weiter zu anderen Meme-Stocks.
Lieben Dank, Sophie. Und damit direkt von der Wall Street weiter nach Frankfurt zu Annette Weißbach. Schönen guten Morgen, Annette.
Guten Morgen, Michael.
Annette, lass uns heute mal über Bubble sprechen. Wer es nicht kennen sollte. Bubble ist eine Sprachlern-App. Die Firma sitzt in Berlin und will jetzt an die Börse gehen. Warum ist das aus deiner Sicht für Investoren überhaupt interessant?
Bubble ist sozusagen ein Sprachlernanbieter, eine App, die möchte dann an die Börse gehen und hofft auf Einnahmen von 180 Millionen Euro. Und damit eifert man dem US-Konkurrenten Duolingo sozusagen nach. Die Idee ist ganz einfach. In der Pandemie hat das Geschäft unglaublich gut funktioniert. Auch im ersten Halbjahr, sogar diesen Jahres, sind die Umsätze um 18% gestiegen. Und man geht einfach davon aus, dass das bleibt, dieses Lernverhalten, dass man mehr über digitale Angebote lernen möchte. Mit dem eingenommenen Geld möchte Bubble dann vor allem in den USA expandieren, im Kundengeschäft expandieren und damit dann ganz klar auf Expansionskurs gehen.
Vielen Dank, Annette, und bis morgen.
Vielen Dank, Michael, und bis morgen.
Und was geht eigentlich gar nicht?
Dass Markus Söder die miesen Umfragewerte für die Union ganz alleine dem Armin Laschet in die Schuhe schieben will. Dabei steht die bayerische CSU auch nicht gerade gut da. Die selbsternannte Freistaatspartei kommt in einer neuen Umfrage des Senders Sat.1 Bayern nur noch auf mickrige 29%. Ein historisches Tief, wenn das Franz Josef Strauß erlebt hätte. Zwar lässt der CSU-Chef keinen Zweifel daran, dass er weiter der Antreiber in der Union ist und dass er den Wahlkampf des unglücklichen Kandidaten Armin Laschet wenigstens ein bisschen aufhübscht.
Es ist die Zeit, endlich zu kämpfen. Ich habe keine Lust, keinen Bock auf Opposition, liebe Freundinnen und Freunde. Jetzt ist der Tag der Entscheidung, voranzukommen.
Die neue Umfrage zeigt aber auch, dass Markus Söder vor der eigenen Tür kehren sollte. Es soll nämlich auch tatsächlich Menschen in Bayern geben, die diese chamäleonartige Politik des omnipräsenten Ministerpräsidenten, der irgendwie für alles ist, was gerade angesagt ist, nicht so gut finden. Erst Asyl-Hardliner, dann Klimaengel, mal Bienen- und Bäumeretter, mal Industriefürst, mal Steuersenker und mal Schuldenbremsen-Skeptiker. Und vor allem immer wieder Grantler, der den Kandidaten der eigenen Schwesterpartei madig macht. Wer diesem Markus Söder folgen will, der braucht keinen Kompass, sondern Turnschuh, so schnell wie dessen Richtungswechsel sind. Und wenn die Union in der Opposition landet, dann hat das viele Gründe. Aber auch einige, die in Bayern zu suchen sind.
Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass es vielen Menschen offenbar nicht reicht, sich mit ihrer eigenen Zukunft zu beschäftigen, sie driften ab in ferne Galaxien. Ganz freiwillig. Zum Beispiel mit ihm hier.
Der Kommandant der Stardust ist Major Perry Roden, ein erfahrener Astronaut, der bereits an zahlreichen Raumfahrtunternehmungen der Interkosmos teilgenommen hat. Unter anderem hat er 2 Mondexpeditionen durchgeführt und vor kurzem in einer Orbiterkapsel erfolgreich den Mars umrundet.
Das war ein Filmausschnitt aus SOS aus dem Weltraum. Wobei unser Held hier tatsächlich falsch ausgesprochen wird. Der Nachname von Perry Rodan wird nämlich deutsch ausgesprochen und nicht englisch. Autor Karl Herbert Scheer entlehnte ihn aus japanischen Horrorfilmen der 50er Jahre, wie zum Beispiel Die fliegenden Monster von Osaka.
Mit einem einzigen Schlag seiner Flügel macht Rodan eine ganze Stadt dem Erdboden gleich. Nichts kann dieses Ungeheuer aus der grauen Vorzeit aufhalten. Nichts entgeht diesem stärksten und schnellsten Lebewesen, das es jemals auf der Erde gegeben hat.
Vor genau 60 Jahren erschien das erste Heft dieser Science-Fiction-Reihe, die, genau wie das Universum, scheinbar unendlich ist. 3000 Geschichten sind seit diesem 8. September 1961 erschienen. Weltauflage über 1 Milliarde Exemplare. Es ist die längste fortlaufende Serie der Literaturgeschichte. Würde man alle Perry Rhodan-Geschichten in Buchform herausbringen, würde das dem Umfang von 560 Harry Potter-Bänden entsprechen. Also, lieber Perry Rhodan, alles Gute zum 60. und weiterhin viel Erfolg. Wir hoffen, dass Sie da oben einen ruhigen Tag im Universum haben und kein Jeff Bezos oder Elon Musk zum Tee vorbeigeflogen kommen.
Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on Jupiter and Mars.
Ich wünsche Ihnen einen entspannten Start in diesen neuen Tag. Ihr Michael Bröker.
Hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.